Kunst gefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Ich bin im Gespräch mit meinem lieben Freund und Komponisten Stefan Heuke. Das ist mir eine besondere Freude. Ich will gar nicht heute viel sagen, sonst könnte ich einfach einen Vortrag darüber halten, wie glücklich ich bin und was mir Stefan bedeutet. Aber ich bin ja neugierig und teile alle meinen ganzen Erkenntnishunger gerne. Stefan, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo.
Wie geht's dir?
Also, ich schäme mich fast ein bisschen, das zu sagen, aber mir geht's gut. Ich bin durch die derzeitige Situation in meinem Leben nicht nennenswert eingeschränkt, muss ich sagen. Es haben im Herbst, als es möglich war, tatsächlich von 23, 17 Konzerte stattgefunden.
Wow.
Der Wahnsinn, davon zwei in Moskau mit dir, liebe Anna, und ein Chorkonzert in der Bonner Oper. Und beides waren ja in diesen Zeiten fast Wunder,
aber ja,
dass es möglich war. Ne? Also ich habe auch ein großes Konzert hier in der Kölner Philharmonie verloren. Am 22. November auch ein Chorkonzert, das hat natürlich nicht geklappt. Aber es haben doch einfach viele Konzerte stattgefunden. Aber
und das New York und Washington, ne? Das haben wir beide verloren.
Das haben wir beide verloren, richtig. Das haben wir beide verloren. Aber wichtiger ist eigentlich, das zu erzählen, was ich nicht verloren habe, nämlich meine Arbeitskraft habe ich nicht verloren. Also ich komponiere einfach unverdrossen weiter, wie wenn nichts wäre. Zum Teil verwirkliche ich Pläne, die ich schon länger habe und schreibe einfach Sachen, die schon länger mal geschrieben werden wollten. Und zum anderen habe ich dann sogar auch zwei Stipendien bekommen. Eins vom Land NRW, ein Corona-Stipendium, und eins vom Musikfonds. Das vom Land NRW, das ist schon ausbezahlt gewesen. Das war übrigens sensationell, das muss man wirklich mal erzählen. Ich hatte das an einem Sonntagabend beantragt. Am Montagmorgen um 9.02 Uhr war die Bewilligung da und das Geld eine Woche später.
Die haben mich ernst genommen, ja?
Also die haben mich ernst genommen, aber offensichtlich andere Kollegen auch.
Ja, ich habe es auch bekommen.
Denn ich habe es gehört und bei allen ist es so reibungslos und toll gegangen. Und dafür habe ich vier Holzbläsersonaten geschrieben, also vier Sonaten für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Klavier. Und dann ein weiteres Stipendium vom Musikfonds. Das wird jetzt im nächsten Halbjahr ausgezahlt und da werde ich ein Violinkonzert schreiben, was ich schon ganz lange plane.
Ja.
Wofür einfach sich bis jetzt kein Auftrag gefunden hat, beziehungsweise es gab sogar einen, der hätte kommen sollen, der dann aber jetzt durch Corona tatsächlich natürlich abgesagt wurde. Und das werde ich jetzt eben mit diesem Stipendium machen. Das ist auch toll. Und ansonsten habe ich einfach meinen üblichen Arbeitsrhythmus, dass ich an 6 Tagen in der Woche jeden Tag 4 bis 5 bis 6 Stunden komponiere, einfach beibehalten. Und da ich sowieso zu Hause arbeite und immer in aller Ruhe zurückgezogen lebe, hat sich an meinem Leben nicht so viel geändert und es geht mir gut.
Gott sei Dank. Ich höre das gern. Wie sieht dein Tagesablauf aus?
Mein Tagesablauf, der sieht jetzt so aus, wie er sonst auch aussieht. Nämlich ich stehe relativ früh morgens auf, in der Regel so gegen 7, gehe schnell ins Bad und koche mir 2 Espressi. Und wenn das geschehen ist, setze ich mich dann so gegen 7:30 ans Werk und arbeite normalerweise durch so bis 13:30. Dazwischen gibt es eine Frühstückspause, weil mein lieber Mann, der pensioniert ist und immer länger schläft als ich, dann ein Frühstück macht. Da kann ich mich an einen gedeckten Frühstückstisch setzen und dann weiterarbeiten. Wenn es dann mittags ist, dann habe ich tatsächlich meistens das Bedürfnis nach einem richtigen Mittagsschlaf.
Ja, klar.
Und weil mein Kopf doch irgendwie alle ist und schlafe dann 1 Stunde. Und nachmittags kommen verschiedene Dinge. Entweder in guten Zeiten, anderen als jetzt, Akquise arbeiten und proben und Noten konfektionieren und mit dem Verlag verhandeln und so. Das ist im Moment ja leider nicht der Fall. Aber dann gehe ich im Moment auch viel spazieren und bin viel draußen. Oder wälze Kochbücher, weil ich jetzt die Corona-Zeit nutze tatsächlich und im Moment jeden Abend ein neues Rezept ausprobiert habe.
Wow. Diszipliniert wie immer. Stefan, mich interessieren die Anfänge. Mich interessiert sowieso immer der Work in Progress. Aber mich interessiert immer das, wie ist es dazu gekommen, dass man so wird, wie man ist. Und du weißt ja, dass ich, ich kann es kein Komparativ nehmen, der größte Fan, das lasse ich weg, aber du weißt, wie, was für ein Fan ich bin von deiner Musik. Ich meine, ich widme deiner Musik etliche hunderte Stunden in meinem Leben. Und das macht man ja nur, wenn man von etwas wirklich überzeugt ist. Und ich bin ja mit Haut und Haaren deinem Werk, deiner Musik verfallen. Du gehörst sozusagen zu meinen Komponisten und die sind immer, ich will es nicht sagen, lassen wir weg, was ich zu sagen habe. Ich möchte wissen, wie fing das an? Du bist ein kleiner Junge gewesen, du hast Musik gemacht, du hattest Klavierunterricht. Erzähl von Anfang an, ich will wissen.
Ich erzähle mal von Anfang an, wobei der Anfang tatsächlich nicht der Klavierunterricht war, der kam erst deutlich später.
Okay.
Ich habe als kleiner Junge mit 6 Blockflöte gelernt, wie alle Kinder meiner Generation, wenn sie denn musikalisch gebildet werden sollten. Und als ich auf der Blockflöte 3 oder 4 Töne spielen könnte, dann fand ich es eigentlich interessanter, aus diesen Tönen auch schon kleine Stücke zu machen. Und dann habe ich mir für 25 Pfennig so kleine querformatige Notenhefte gekauft und habe die vollgeschrieben mit kleinen 4, 5, 6, 7 Tonstücken, die man auf der Blockflöte spielen konnte. Das hat mich fasziniert. Und das war die eine Seite. Also, und da die meine Lehrerin eine Freundin der Familie war, kam die jeden Tag zum Unterricht. Das heißt, ich hatte immer von einem Tag zum nächsten dann Sachen zu üben und die habe ich gelernt und dann kriege ich das nächste. Dadurch habe ich dann als Kind wahnsinnig schnelle Fortschritte gemacht und habe einfach ganz gut spielen gelernt. Und meine Lehrerin hat auch das theoretisch unterfüttert, indem sie Notenwerte und Tonarten und Taktarten, Töne, Schlüssel sogar ganz bald schon mir beigebracht hat. Also so, dass ich auch irgendwie ein ganz zuverlässiges Fundament kriegte. Das war die praktische Seite, mit der es anfing. Was aber genauso wichtig war, das war die Seite, dass mein Vater ein leidenschaftlicher Beethoven-Liebhaber war.
Mhm. Und haben deine Eltern beruflich gemacht?
Mein Vater war Postbeamter und meine Mutter war Hausfrau und hat die Kinder gemacht, wie das in der den Haushalt gemacht, wie das in der Generation so oft so war. Und mein Vater liebte klassische Musik, aber Beethoven vor allem. Auch Verdi übrigens, aber Beethoven mit besonderer Leidenschaft. Und in den 60er Jahren kam ja die Karajan-Gesamtaufnahme mit den neuen Symphonien raus, mit den Berliner Philharmoniker. Und er bekam immer jedes Jahr zu Weihnachten die neu erschienene LP. Die kosteten damals 25 Mark.
Das war viel.
Richtig viel, gar nicht wie heute 25 Euro, sondern viel, viel mehr.
Ja, natürlich.
Und diese Platte wurde dann sonntagmorgens gehört. Dazwischen immer auch mal eine andere, aber vor allem auch immer die neue. Und das war ein Ritual, das fand sonntagmorgens um 10 Uhr statt. Da setzte sich mein Vater im Wohnzimmer mit geschlossenen Augen vor die Musiktrube, die wir damals so hatten. Und es war schon Stereo, so auf 2 Seiten der Truhe waren die Lautsprecher eingebaut und da kam die Musik raus. Und meine Brüder und ich, wir durften zuhören unter der Voraussetzung, dass wir eisern den Mund hielten. Es durfte nicht gesprochen werden beim Musikhören. Das war die Forderung meines Vaters. Ganz richtig, aus heutiger Sicht vor allem. Ja. Aber auch als Kind schon, ich habe das respektiert und das so gemacht. Und ich habe mich dann immer an den Boden gelegt und auf den Fußboden und sozusagen zu Füßen meines Vaters Beethoven gehört. Sonntag für Sonntag. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass also mein Gespür, wie Musik funktioniert, wie das Timing von Musik ist, wie man Spannungsbögen aufbaut und sie wieder abbauen lässt, dass sich das damals gebildet hat. Und zwar einfach dadurch, dass ich immer dasselbe und immer nur das Beste gehört habe. Ich glaube, das war für mein Gefühl für Musik, die Entwicklung meines Gefühls für Musik, der entscheidende Punkt. Das verdanke ich also meinem Vater. Und als ich dann 8 Jahre alt war, dann habe ich Geige spielen gelernt. Übrigens, am Anfang in dem Irrglauben als Kind dachte ich, wenn ich Geige lerne, dann könnte ich automatisch damit auch Klavier. das hatten wir gar, wir hatten gar kein Instrument zu Hause. Und als ich dann merkte, dass bei meiner Tante, wo ein Klavier stand, wenn ich da probierte, dass es nicht der Fall war, dass sie also überhaupt nicht automatisch Klavier konnte, wenn ich Geige spielen konnte, habe ich meinen Eltern immer in Ohren gelegen, ich möchte auch noch Klavier lernen, ich möchte auch noch Klavier lernen. Das hat aber eine Weile gedauert. Also ich habe dann erst ein Klavier bekommen, als ich 14 war und habe auch dann erst mit dem Klavierunterricht angefangen. Mhm. Geige habe ich noch weitergemacht. Aber mich hatte das Klavier immer interessiert, einfach weil es die Möglichkeit bietet, ein vollständiges Musikstück zu spielen. Bei Geige fehlten mir immer die Pianisten, mit denen ich hätte zusammenspielen können.
Ne? Weißt du, dass unsere Geschichte ein bisschen, nicht ein bisschen, es ist viel ähnlicher, als ich dachte. Ich habe es ja so geschlossen noch nie gehört. Und meine Anfänge sind ganz ähnlich. Meine Mutter hat immer Oper gehört. Mhm. Rigoletto war ihre Lieblingsoper und auch La Traviata. Das waren ihre beiden.
Meines Vaters auch.
Siehst du?
Und Aida als drittes.
Ja, genau.
Die drei.
Jo, die kannten sich wohl. Und ich habe immer zugehört, genau so, Plattenspieler. Die Platten habe ich natürlich noch. Und irgendwie aus dem Nichts kam der Wunsch hoch, Klavier zu spielen. Und meine Mutter hatte mir eine Platte gekauft mit Brendel. Das Orchester habe ich vergessen, zu meiner Schande. Aber es war Brendel mit 5. Klavierkonzert. Und das habe ich so lange gehört, bis sie komplett zerkratzt war und nicht mehr anzuhören. Und ich konnte jeden Ton auswendig von diesem Klavierkonzert. Und es war klar, dass das Klavier die Oper bei weitem übertrumpft. Das war in meinen Augen ganz eindeutig, dass Klavier besser ist als Orchester und Oper. Obwohl ich viel Inspiration immer noch aus der Oper und vor allem aus der symphonischen Etui schöpfe, symphonischen Repertoire schöpfe. Aber Klavier war einfach das Königsinstrument und dann noch dieses Königsklavierkonzert. Und das war, da war ich süchtig, da war ich angefixt.
Also in der Tat war es so, dass wir auch bei unseren Platten eine Aufnahme des 5. Klavierkonzertes mit Van Cliburn hatten.
Ja.
Und den Wiener Philharmonikern. Ja. Und die haben wir natürlich ebenso wie die Symphonien gehört. Und die war auch am Ende ziemlich ramponiert. Ja, wobei es ging nicht so weit wie mit der Schöpfung von Haydn. Da fand ich diese Arie mit Staunen, seht das Wunderwerk, so toll, dass ich mir die auch selber immer wieder aufgelegt habe. Mhm. Das durfte ich, mit dem Erfolg, dass sie dann so ramponiert war, dass mein Vater es irgendwann nicht mehr ertrug und sie zerbrach.
Oh nein.
Sogar, ja. Aber sie war auch wirklich hin. Aber ja, aber so, das ist mit so früh, auch 5. mit Van Cliburn war ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein.
Spannend, ne? Wie unsere Eltern uns auf den Weg gebracht haben.
Und was ganz toll war übrigens, das ist aber jetzt ein bisschen ein Vorgriff, hat nur damit zu tun, viel später, als ich dann angefangen habe, Stücke mit Partitur zu hören, dann habe ich die ganzen Beethoven-Sachen, die mir als Kind so übervertraut waren, einmal mit Noten gehört. Und das war dann nochmal ein ganz tolles neues Erlebnis.
Ja.
Dann einfach zu sehen, okay, wie sieht das aus? Wie ist die Instrumentation tatsächlich aufgebaut? Wie funktioniert der Klaviersatz und all solche Sachen? Das war dann so, da habe ich angefangen mit 14, 15 etwa, dass ich die ganzen Sachen dann anfing mit Noten zu hören.
Mhm.
Zum Teil aus der Bibliothek geholt, zum Teil von DDR-Besuchen mitgebracht. Die schönen...
Oldenburg?
Breitkopf. Peters, das waren diese Grünen.
Ja,
Peters glaube ich, ne? Mit entsetzlichen Druckfehlern. Ja. Das sah ganz furchtbar aus.
Ja.
Falsch gebunden, falsch geheftet. Aber ich habe sie benutzt bis zum geht nicht mehr. Sie stehen heute noch in meinem Arbeitszimmer. Und ich gucke auch noch immer wieder mal rein und hole sie vor. Von Urtext weit entfernt, aber doch damals sehr hilfreich. Man kann es nicht anders sagen.
Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum ich auf Hähnle wechseln sollte, wo die Grünen doch viel lustiger waren. Na gut, und dann bist du zur Schule gegangen und du hattest eine normale Schulzeit?
Ja, ich habe eine normale Schulzeit gehabt, ganz normal Grundschule, Gymnasium. Hatte das Glück, wir hatten also in der Schule sehr guten Musikunterricht. Also wir haben tatsächlich in allen Jahren bis zum Ende 9 Jahre Musikunterricht gehabt. Ich habe auch Musikleistungskurs am Schluss gemacht. Und das ist aber für mich sogar fast noch wichtiger geworden, wir hatten fantastischen Deutschunterricht.
Mhm.
Ich hatte also im Gymnasium 7 Jahre lang oder 6,5 eine wunderbare Deutschlehrerin, die wirklich ganz fantastisch gearbeitet hat. Und meine Liebe und mein Verständnis zur Literatur, also das war von zu Hause aus auch vorhanden, aber nicht so stark wie die Musik. Die Musik war also stand mehr im Vordergrund bei meinen Eltern. Aber sie hat also diese Liebe zur Literatur bei mir sehr, sehr befeuert und gefördert. Hat auch mit uns so erstens damals schon immerhin in den 70ern Celan-Gedichte interpretiert. Das war nicht selbstverständlich in der Zeit, überhaupt nicht. Und hat mit uns zum Beispiel so fabelhafte Sachen gemacht, dass wir zu einem Thema Artikel in der Bild-Zeitung, in der Lokalzeitung und in der FAZ lasen, um zu verstehen, wie Presse funktioniert und wie man durch Wortwahl auch manipulieren und andere Bedeutungen implizieren kann und so. Also es war ein fantastisch guter Deutschunterricht, von dem ich tatsächlich mein ganzes Arbeitsleben über profitiert habe. Mit dem Erfolg, dass also mehr als ein Drittel meiner Sachen wortgebunden ist. Ich habe sehr viel Vokalmusik geschrieben und auch sehr viel Lyrik vertont. Ich habe in der ganzen Literatur mich bewegt, vom Gilgamesch-Epos eben bis zu Hilde Domin und Paul Celan bis in die Gegenwart. Habe sehr viel zum Thema Hölderlin gearbeitet, weil mir der einfach schon aus der Schulzeit her vertraut und bekannt war. Und ich damit das große Privileg habe, dass mir diese Dichtung zum Beispiel nicht fremd ist, sondern ich die tatsächlich nicht leicht verstehe, aber doch, ich kann sie verstehen, ich kann ihr folgen. Und ich kann ihr was abgewinnen, vor allem, was ja für viele Leute nicht der Fall ist. Das ist alles für meine Arbeit, für meine spätere Arbeit wahnsinnig wichtig geworden.
Ich verstehe.
Habe ich großes Glück gehabt. Ich habe weiter Geige gespielt, bin gekommen bis Viotti A-Moll immerhin. Ja. Viotti 22 A-Moll. Das konnte ich so halbwegs spielen, vielleicht nicht Konzertreif, aber ich konnte spielen. Und meine eigene Kenntnis von Streichinstrumenten geht also so weit. Das heißt, ich weiß, wie die 90% der Geige funktionieren und die 10%, die also hochvirtuoser Firlefanz sind, à la Paganini und Guiton, Wieniawski, Isaïe, die muss ich mir mal aneignen und mir erklären lassen, weil ich nicht ganz genau aus eigener Anschauung kenne, wie das geht. Beim Klavier ist es auch ähnlich. Da bin ich selber spielend. Was waren so die schwersten Stücke? Also ich habe immerhin ein paar Chopin-Etüden gespielt, auch die erste, die C-Dur.
Das sind ja große Hände.
Ich habe große Hände, genau. Das ging, das konnte ich spielen. Ich habe Brahms Klavierwerke gespielt, Opus 118. Ich habe große Schubert-Sonaten an virtuosen Sachen. Ich habe aber eben kein Liszt gespielt, ich habe kein Rachmaninow gespielt.
Muss man auch nicht.
Ja, aber wäre schön. Ich fände es gut, ich hätte es auch mal in der Hand gehabt. Chopin hatte ich in der Hand verschiedentlich, aber also das schwerste Stück, was ich meines Wissens gespielt habe, war die F-Dur-Ballade.
Die ist aber auch schwer. Die ich finde sie schwerer als das meiste von Liszt, weil Liszt, wenn man es einmal begriffen hat, ich finde immer, er ist nicht wirklich schwer.
Okay.
Also nicht wirklich, weil er so pianistisch geschrieben hat. Ich finde Chopin anspruchsvoller, weil jede Mittelstimme noch an Bedeutung hat und man darf nichts vernachlässigen und dann wird es nämlich schwer. Dann
wird's und es gibt, glaube ich, diese Regularität im Figurenwerk, die bei Liszt ja auch so oft, man startet mit einer Bewegung und setzt die sozusagen nach oben und unten fort. Genau. Das gibt es bei Chopin ja so nicht eigentlich.
Genau,
ne? Also jedenfalls, das war, glaube ich, wenn ich es richtig beurteile, das schwerste Stück, was ich gespielt habe. So gesehen, also ich kenne auch das Klavier bis 90% der Schwierigkeiten. Nur die letzten 10 haben sich mir eben manuell nicht erschlossen. Da kannst du jetzt gerne ergänzen, was zum Beitragen,
also ich empfehle,
wie ich das dann aufgefüllt habe.
Weiß ich nicht, aber ich empfehle, wenn man richtig schwere Sachen spielen will, muss man Heuke spielen. Das geht dann, das ersetzt dann eigentlich vieles. Ja, im Ernst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe immer gedacht, das hätte dir alles zur Verfügung gestanden. Aber es hatte ja ideell durchaus zur Verfügung gestanden. Das muss man ja nicht nachspielen im Tempo, aber du kennst ja die Formeln dafür.
Ja, ich kenne die Formeln. Damit habe ich mich auch immer beschäftigt und auch tue ich bis heute noch, wenn ich es brauche. Ne? Also jetzt wird das Violinkonzert. Heute Morgen bin ich am Computer gesessen und habe mir bei YouTube mal 20 Violinkonzerte auf eine Playlist geladen, die ich jetzt in den nächsten 2 Wochen, bevor ich mit dem Violinkonzert anfange, hören und durcharbeiten werde. Einfach um in die Sprache reinzuwachsen, wobei ich da meistens keine neue Musik nehme, sondern Sachen, die schon 100 Jahre oder älter sind, einfach um mich, meine Sprache davon nicht beeinflussen zu lassen, aber einfach die Violintechnik kennenzulernen. Also bei den großen Klavierwerken, zum Beispiel bei dem Klavierkonzert, was ich für dich geschrieben habe, da habe ich die großen Klavierkonzerte studiert, aber nicht die der Gegenwart, sondern bis Pfitzner und Reger und Busoni.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, dass der eine Rolle gespielt hat irgendwie. Aber zurück zum Komponieren und zur Schulzeit. Du warst ja nicht in einer Peer Group, du warst ja was Besonderes. Du hast ja während der Schulzeit, also im Gymnasium, schon angefangen, ernsthaft zu komponieren, oder?
Ja, ich fand das, dass das schon ernsthaft war, aber das fanden die anderen nicht. Also,
Die anderen?
Ja, Musiklehrer, Instrumentallehrer. Es war nicht so, wie es heute ist. Wenn heute ein Kind komponiert, dann sind ja Eltern aus dem Häuschen und sind überzeugt, sie haben einen kleinen Mozart und tun da alles dafür.
Ja.
Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe das so ein bisschen bei meinen Eltern habe ich es heimlich gemacht, weil die meinten, ich sollte lieber Vokabeln lernen. Mhm. Und meine Instrumentallehrer haben gesagt, ja, ist ja alles schön und gut, immer wenn ich die Stücke dann mitgebracht habe in den Unterricht. Aber jetzt üb mal dein Vivaldi A-Moll, das brauchst du wirklich. Vom Komponieren kannst du später nicht leben, sondern du kannst Schulmusiker werden oder vielleicht Orchestermusiker oder irgendwas, aber bestimmt kein Komponist.
Nee,
und es war aber so, dass das gehört zu meinen frühen Erinnerungen, als mein Vater mit mir zum Gymnasium ging, um mich anzumelden, hat der Rektor meinen Vater gefragt, nicht mich, sondern meinen Vater, denn man redete ja damals nicht mit den Kindern, sondern über die Kinder. Mhm. Was will denn der Junge mal werden? Mhm. Und dann habe ich das einzige Mal dazwischen geredet und habe gesagt, ich werde Komponist. Da war ich 10. Und dann hat mein Vater gesagt, naja, wir wollen mal abwarten. Vielleicht wird der Junge ja mal Musiklehrer. Und da habe ich schon bei mir gedacht, das bestimmt nicht. Habe ich aber nicht gesagt. So frech war man damals noch nicht.
Ich verstehe.
Also ich wollte immer Komponist werden, habe aber dieses, man kann als Komponist nicht leben, ich habe das lange Zeit geglaubt und habe bis zum Studium auch gedacht, okay, ich muss mich einfach auf ein instrumentalpädagogisches, weil für ein solistisches Spiel hat es einfach nicht gereicht. So gut habe ich nicht spielen können. Und dann habe ich auch sehr schnell gemerkt, dass meine Nerven es vor allem nicht mitmachen.
Ja, also das ist ja eine wichtige Komponente.
Ja, eben. Schon während des Studiums habe ich das bemerkt, dass ich einfach so nervös werde und zittere am ganzen Leibe, wenn ich öffentlich spielen muss, dass das einfach nicht geht. Das ist einfach, von daher war das schon keine Option. Mhm. Und also lange Zeit hat das überhaupt gar niemand für ernst genommen, die Stücke, die ich geschrieben habe. Die waren auch, bis ich so vielleicht 16, 17 war, waren das Stilkopien. Das waren keine Stücke von denen.
Ja, aber Mendelssohn hat genauso angefangen.
Ja, bloß der war mit 17 war er weit entfernt von Stilkopien.
Also mit 17 war er schon gut, aber mit 11 hat er schon
sehr genau, aber ich war mit 17 noch nicht gut. Mein erstes richtiges Stück, von dem ich auch heute noch sage, das ist ein ernstzunehmendes Stück, ist von 1979. Das habe ich dann auch mal die Opus Zoll 1 gegeben und die soll es auch behalten. Das sind drei Gesänge für Tenor und Streichquintett nach Gedichten von Georg Trakl. Also während der Schulzeit habe ich noch nichts geschrieben, von dem ich heute noch sagen würde, es sind Stücke, die ich in meinem Werkverzeichnis drin habe. Es gibt noch einen Leitzordner mit diesen frühen Sachen. Aber auch nur einige, eine ganze Menge habe ich auch weggeschmissen. Jede Menge, weil ich war eine ganze Kiste voll, die ich weggeschmissen habe.
Nein.
Ja, mit 16, 17, weil ich mich geschämt habe für das, was ich als Kind gemacht habe.
Ja,
und es hat mich aber auch keiner daran gehindert.
Oh Mann, das kann ich nicht hören.
Ja, so war es aber. Es gibt, es war bestimmt so eine halbe Umzugskiste voll.
Ich fasse es nicht.
Ja, mit jeder Menge Solosonaten für Blockflöte.
Ja, das wird mal doch.
Und Konzerte für zwei Violinen à la Vivaldi und so Zeug.
Boah.
Aber das habe ich alles weggeschmissen. Das gibt's alles nicht mehr. Ist alles verbrannt und verfeuert.
Brahms hat ja auch seine Werke verbrannt.
Der hat auch weggeschmissen. Heute tue ich es nicht mehr, aber damals habe ich das irgendwie gemacht, weil ich mich geschämt habe für das, was ich vorgeschrieben habe. Und dann irgendwie mit 19 habe ich gedacht, so jetzt bin ich soweit, das ist jetzt tatsächlich, das lasse ich als erstes als Opus 1 gelten. Und damit fängt es auch an. Und so zähle ich auch bis heute noch. Ja.
Also bei Mendelssohn haben wir das Glück, dass er in Hefte geschrieben hat. Und die Hefte sind aufbewahrt worden. Sind
erhalten, ja.
Ja. Und das ist eine Fundgrube, weil ich liebe, wie gesagt, habe ich am Anfang gesagt, den Work in Progress. Und die Zeichnung ist mir oft lieber als das fertige große Ölbild. Weil einfach man sieht, was entsteht. Du weißt ja, ich habe ja Bruckner eingespielt. Und das Spannende an Bruckner ist nicht die Komposition an sich, die ist vielleicht nicht so hochwertig. Das ist jetzt nicht die 33. Beethoven-Sonate dabei.
Bei den Klavierwerken jetzt.
Bei den Klavierwerken, ja. Aber man sieht, wie er auf dem Weg ist. Mhm. Und ich finde, man sieht in seiner in seinen Skizzen, die hat ja schon mit Mitte 30, ist ja nochmal in die Lehre gegangen bei Kitzler. Aber er hat gesucht und hat versucht, seinen Stil zu glätten, zu vervollständigen. Und trotzdem blitzt ständig die Genialität durch. Mhm. Ja. Immer wieder ist was Unerwartetes. Und er wollte aber Handwerk machen. Und diesen Kampf zwischen Handwerk und diesem, ja, dem Geist, den er ja später dann in den Sinfonien hat, den finde ich so spannend zu interpretieren. Mhm. Die Werke an sich sind, naja, ne? Aber ich finde, man braucht diese Skizzen. Ich wusste nicht, dass du das wusste ich nicht. Mann, echt wirklich.
Also die Skizzen von jetzt, die es gibt, die habe ich archiviert.
Na gut.
Die hebe ich auf. Aber das Frühere ist alles weg. Es war jedenfalls so, dass ich hatte es ja angedeutet, meine Liebe immer mehr dem Klavier gehört hat als der Geige. Und dann habe ich eben mit 18 gesagt, also ich möchte jedenfalls gerne so weit Klavier spielen können, dass es für ein Musiklehrerstudium, also das hieß damals STMP, staatliche Musiklehrerprüfung in den Zeiten, dass es dafür reichte. Und da habe ich dem Jürgen Ude, dem berühmten Jürgen
mein
Ude,
Gott, ja,
von den Beethoven-Sonaten vorgespielt. Und der war sehr, sehr, sehr nett und hat gesagt, lieber Junge, ein Musikstudium ist am Horizont nicht sichtbar, okay, aber du weißt doch so viel, dann studier doch Musikwissenschaft.
Aha.
Und habe ich gesagt, das nützt mir aber nichts, denn ich muss die Musik von innen kennenlernen. Ja. Ich will nämlich eigentlich Komponist werden und deswegen muss ich die Musik von innen kennenlernen. Und dann hat er gesagt, gut, das kann ich verstehen, das kann ich, merke ich auch, das nehme ich auch für ernst. Dann schicke ich dich zu meiner Duopartnerin Renate Werner. Die kann aus solchen, selbst aus so hoffnungslosen Fällen wie dir noch was machen. Da war ich 18.
Boah.
Das war Jürgen Ude.
Das nennt sich positive Pädagogik.
Ja, richtig. Aber Jürgen Ude war sowieso so. Wenn der gelobt hat, das war das höchste Lob, was man bekommen konnte, dann sagte er, immerhin. Aber er war trotzdem ein toller Typ. Also ich habe ihn sehr bewundert und auch gemocht, weil der hat mich ernst genommen. Ne?
Ja.
Der hat ganz nüchtern gesagt, also ein Klavierstudium ist nicht drin bei dem Stand. Ja. Aber er hat es gemerkt, worum es mir geht, hat das für ernst genommen und hat mich eben zur Renate Werner geschickt.
Und das war dein Glück, ja?
Und das war mein Glück, denn bei der hatte ich dann 3 Jahre lang über die Musikhochschule in Stuttgart, aber auch privat, das war so eine Mischung, so eine Art vorberuflicher Fachausbildung, hatte ich Unterricht bei ihr. Und das war eine Lehrerin, die hat einmal das, was technisch bei mir am Klavier möglich war, geordnet und stabilisiert, sodass ich also tatsächlich dann mit 22 auch eine Aufnahmeprüfung geschafft habe. Also das Klavierstudium war dann zumindest mal in den Horizont gelangt. Das war das Wichtige, ihr Unterricht war Musikunterricht.
Ja.
Und nicht in erster Linie Klavierunterricht. Das war schon auch Klavierunterricht. Ja. Sie hat mir auch gezeigt, wie man übt und mit Punktierung und all die Dinge, die in deinem Buch stehen, die habe ich zum Teil gekannt vom Unterricht von Renate Werner, aber sie hat das immer an der Musik festgemacht, warum die Musik genau diese technischen Mittel erfordert.
Mhm.
Und dadurch habe ich tatsächlich kennengelernt, wie Musik funktioniert, vor allem an Beethoven, Schubert, das waren so ihre Götter, damit hat sie ganz viel gearbeitet.
Mhm.
Und da hatte ich wieder das Glück, dass ich einfach intensivste Auseinandersetzungen mit dem Allerbesten an Musik bekommen habe. Wie auf intuitiver Ebene mit meinem Vater kam das auf professioneller Ebene dann nochmal.
Aber was hast du gemacht bis 22? Nur geübt?
Nur geübt. Ja, und als Paketzusteller gearbeitet und das verdient das Geld. Ich habe Pakete verteilt.
Boah, dieser Podcast ist ja genial. So erfahre ich ja endlich Dinge. Ja,
ich habe Pakete verteilt bei der Post.
Geheimnisse.
Nicht zugestellt, sondern verteilt. Morgens um 4:30. Und da hat man dann immer an so einem Kreuz gestanden und hat die Pakete für die verschiedenen Landbereiche verschoben. Und das habe ich immer morgens früh gemacht. Dann habe ich eine Weile geschlafen und dann habe ich geübt. Und hab auch viel geübt, nicht genug immer. Und Renate Werner hat auch da einmal den pädagogischen Kniff angewandt, der mich schwer beeindruckt hat.
Ja.
Sie hat einfach einmal gesagt, Stefan, pass auf, ich habe sehr viel zu tun. Wenn du so ungeübt hier kommst, dann interessiert mich der Unterricht mit dir einfach nicht. Entweder ändert sich das oder wir brauchen das nicht weitermachen, das lohnt sich dann nicht. In diesem ruhigen Ton, so sachlich. Und das hat mich ins Innerste getroffen. bis ins Mark. Und das hat wirklich funktioniert. Und das ist danach nicht mehr vorgekommen. Und dann habe ich wirklich sehr, sehr, sehr gewissenhaft immer geübt. Das war gar nicht so ganz leicht, weil ich einfach immer auch ein bisschen übernächtigt war durch die frühe Aufsteherei jeden Tag. Und ich war ja auch ein junger Kerl und bin natürlich auch abends nicht immer früh ins Bett gegangen. Aber es hatte sich dann zum Guten gewendet. Ich hatte dann in Stuttgart Aufnahmeprüfung gemacht und auch in Dortmund. Mhm. Und habe mich für Dortmund entschieden, nicht, weil ich von Renate Werner weg wollte, gar nicht, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich muss mal aus Stuttgarter Raum weg und auch von den Eltern weg, obwohl ich ein wunderbares Elternhaus hatte. Aber ich fand mit 22 einfach, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich von zu Hause weg. Habe ich für Dortmund entschieden, habe da Klavier bei Arnold von Arnim gehabt und hatte das große Glück, dass ich einen Tonsatzlehrer hatte, von dem ich im ersten Augenblick dachte, was ist denn das für ein Trottel? Und dann aber bei etwas näherem Hingucken bemerkt habe, dass er ein unglaubliches Wissen hatte. Mhm. Das war nur hinter so einer persönlichen Trottelhaftigkeit versteckt. Und irgendwann habe ich ihm und seiner Frau, die auch Tonsatzlehrerin und Komponistin war, mal erzählt, dass ich auch komponiere. Mhm. Und haben die gesagt, zeig doch mal. Mhm. Und dann habe ich das getan und da habe ich ihnen dann drei Stücke mitgebracht. Und da haben die gesagt, ja, hör mal, du hast doch Talent, da muss jetzt mal was draus gemacht werden. Mhm. Das wird jetzt richtig entwickelt. Mhm. Und dann habe ich bei denen, vor allem bei ihm, wir haben so zusammengearbeitet, ein Tonsatzstudium gemacht. Ich habe also gar nicht Komposition studiert, sondern ich habe Tonsatz studiert. Mhm. Das heißt, ich habe das Handwerk gelernt, so richtig von Grund auf, mit Stilkopien. Mhm. Zweistimmige Kontrapunkte, dreistimmige Kontrapunkte nach Fuchs. Vierstimmige Choräle im Bachstil, Stilkopien, Streichquartettsatz à la Mozart, Lied ohne Worte à la Mendelssohn, Instrumentation von Klavierstücken, Instrumentation von Klavierauszügen, um zu gucken, was habe ich dabei fabriziert, wie haben das die Komponisten selber gemacht. Und solche Geschichten, also richtig Handwerkszeug.
Die hast du aber noch, diese Sachen, ja? Oder hast du die auch weggeworfen?
Nee, bestimmt habe ich die nicht mehr.
Wie, bestimmt habe ich die nicht mehr?
Wüsste ich nicht wo. Nö, das hat mich nicht mehr interessiert, das war ja keine Komposition. Das war ja kein...
Okay, ja. Mein Herz.
Ja, ja, das waren Arbeitspapiere, ich glaube, die habe ich weggeschmissen alle. Ich wüsste nicht, wo ich sie haben könnte.
Gut.
In meinem Arbeitszimmer stehen sie nicht, jedenfalls. Ja, naja, jedenfalls war für mich das ganz, ganz große Glück. Die haben auch meine Komposition durchaus angeguckt und auch mir Hinweise gegeben, beide. Und haben mich stilistisch null beeinflusst. Mhm. Die haben einfach gesagt, in was für einem Stil du schreiben und dich ausdrücken willst, das musst du selber rausfinden. Das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Auch was du sagen willst, können wir dir nicht helfen. Mhm. Wir können dir nur helfen, dass das, was du sagen willst, rüberkommt und handwerklich fundiert ist. Und das haben sie getan. Mhm. Und das war mein ganz, ganz, ganz großes Glück. Also sehr viele in meiner Generation, die ja bei Huber, bei Lachenmann, bei diesen Leuten, Farnehau, bei diesen Leuten studiert haben, die sind dann alles kleine Huberchen und kleine Lachenmännchen geworden. Ne?
Ja, also Ligeti hat auch sehr viel beeinflusst in Hamburg.
Das da kann sein.
Das hört man auch viel.
Ja, Gubaidulina wohl gar nicht, wie ich gehört habe.
Genau.
Aber ich bin jedenfalls überhaupt nicht beeinflusst worden. Ich habe aber doch sehr fundiertes Handwerk gelernt. Ich glaube, das merkt man meiner Musik auch an. Das kannst du besser beurteilen.
Ja, das ist ja das Spannende daran. Und wenn man so will, auch das, wo man erstmal stutzt. Denn es ist ja nicht wirklich, es ist ja nie die Avantgarde. Oder wenn man sagen will, es ist die neue Avantgarde. Ich habe, wer hat es noch gesagt? Ja, Mary Bauermeister hat gesagt, die Tradition ist die neue Avantgarde. Das Konservative, hat sie gesagt, ist die neue Avantgarde. Also ich denke jetzt an, ich weiß nicht, Kagel oder an Stockhausen oder an Berio. Und bei dir ist es zum Beispiel, jetzt mal ganz platt gesagt, man hört Melodien. Man hört Struktur, die man nachvollziehen
das
kann.
Das ist aber nicht immer so gewesen. Also in den 80er Jahren, bei den ganz frühen Werken, ist es tatsächlich so, dass auch ich geglaubt habe, überhaupt als Komponist so ernst genommen zu werden oder müsste man in dieser Avantgarde-Ecke angesiedelt sein. Ich habe bis Opus 10 habe ich das auch versucht, bin da schon dran gescheitert und bin von den Leuten, die dem so richtig ernsthaft dahinter standen, auch da schon, obwohl ich noch fand, ich war doch ultra avantgardistisch, schon nicht für ernst genommen worden und die fanden das da schon nicht gut. Also,
was war das ultra avantgardistische an deiner Musik damals?
Naja, also die war natürlich, die hatte natürlich, hatte am Anfang eben keine Melodien, keine Harmonien, schon gar keine Tonalen, kein durchlaufendes Metrum oder oft nicht. Und wenn ich das dann doch mal angedeutet habe, weil ich irgendwie dachte, es müsste sein, dann wurde mir genau das natürlich verübelt und wurde ich dafür angegriffen. Nicht von meinem Lehrer übrigens. Mhm. Der hat sich für diese Dinge gar nicht interessiert, sondern der sagte, das alles ist gerechtfertigt, wenn es dem, was du sagen willst, dient. Mhm. Und dann war aber, da war ich 30, dass ich das Gefühl habe, so geht es nicht weiter. Das ist eigentlich gar nicht das, was du willst. Mhm. Du schreibst ja irgendwelche Dinge, die du dir überlegt hast und die durchkonstruiert sind und die richtig. Du schreibst aber gar nicht das, was du vor deinem inneren Ohr hörst. Mhm. Und dann habe ich ein Experiment gemacht mit einem Klaviertrio. Mein riesengroßes Klaviertrio von 45 Minuten, Opus 11. Mhm. Und habe mir zwei Viertonbausteine genommen, die ich als Basis für das dem ganzen Stück zugrunde gelegt habe und aus diesen Bausteinen all das geformt habe, was mir mein inneres Ohr.
Also BACH-mäßig.
Ein bisschen BACH-mäßig, genau. Mhm. Aber es waren einfach zwei strukturelle Bausteine und aus denen habe ich ganz, ganz frei geschöpft. Und da gibt es durchlaufende Metren und gibt es zum ersten Mal so tonale Zusammenhänge. Auch zum ersten Mal so Geschichten, dass ich aus diesen Bausteinen Reihen entwickelt habe, die ich dann aber tonal unterlegt habe. Mhm. Also Geschichten, die später für meine Musik dann ganz typisch geworden sind. Mhm. Die gibt es übrigens in den früheren Werken auch schon manchmal so ansatzweise, ohne dass es mir damals bewusst war, dass das schon so Keime sind, von denen ich später wurde. Und mein Stil, so wie er heute ist, hat sich eigentlich so entwickelt zwischen 1990 und 2000. Mhm. Also ich kann mich durchaus damit Bruckner parallel sagen, bis ich 40 war, habe ich eigentlich keine einzige vernünftige Note zustande gebracht. So weit würde ich nicht gehen, weil bis 40 habe ich immer noch schon meine erste Oper geschrieben, die, glaube ich, sehr schön geworden ist.
Welche war das?
Ist übers Gilgamesch-Epos. Ja. Eine Tanzoper, ein Ballett-Oratorium.
Wo ist das uraufgeführt worden?
In Gelsenkirchen im Musiktheater. Aha. Das ist, glaube ich, ein gutes Werk geworden. Mhm. Und ein Bassklarinettenkonzert gibt es aus der frühen Zeit. Das sind alles Sachen, die so sind wie, ja, wie meine Musik heute ist. Das hat sich aber alles tatsächlich in diesen 10 Jahren entwickelt. Und das in den letzten 20 Jahren bin ich so, habe ich so das Gefühl, ich bin ganz hundertprozentig bei mir. Mhm. So. Mhm. Also ein langer Weg.
Ja, ja.
Und spät erst mit Klaviermusik übrigens angefangen.
Wann denn?
Und zwar, ich habe immer das Gefühl gehabt, also während meines ganzen Studiums habe ich kein Klavierstück geschrieben. Meine Lehrerin hat immer gesagt, schreib doch mal ein Klavierstück, du brauchst Klavierstücke. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Das Klavier klingt immer nach irgendwas. Ich kann schreiben, was ich will. Es klingt immer nach irgendwas. Und wenn ich nur einfach einzelne Töne hinschmeiße, rechts und links, dann klingt es wie Boulez.
Boulez, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Und ich war dem Klavier einfach lange nicht gewachsen. Und da habe ich 1988 ein riesiges Konvolut von Klaviervariationen über ein Thema von Webern geschrieben. Und damit war irgendwie der Bann gebrochen. Das war mein erstes richtiges Klavierwerk. Aus dem Konvolut habe ich dann 12 ausgesucht. Und die 25 habe ich zum Orchestervariation verarbeitet und 12 für Klavier. Das war mein erstes richtiges Klavierwerk. Und dann habe ich einen neuen Anlauf genommen um 2000 herum und habe 5 Klavierstücke geschrieben, die heißen Nachturnen. Das ist eine Verballhornung von Nocturne, also Nacht. Urne, nicht nachturnen, wie manche Leute mir unterstellt haben oder wie der Verlag meinte, nein, den Titel nehmen wir nicht. Die Leute sagen alle nachturnen, das mag so sein. Ich habe mich dann auf Nacht-Urnen eingelassen, um das zu vermeiden, das Missverständnis.
Das ist wie Urinstinkt.
Wo ich tatsächlich dann gesagt habe, okay, diese Tatsache, dass das Klavier immer nach irgendwas klingt, das kann ja auch eine Stärke sein. Mhm. Das kann man sich ja auch zunutze machen. Mhm. Und das habe ich in den 5 Stücken sozusagen exemplarisch durchexerziert, wie man das, nach wem das Klavier klingt, wie man das kompositorisch nutzt. Mhm. Und damit habe ich mich befreit. Mhm. Das war der Befreiungsschlag. Mhm. Und seitdem habe ich ja ganz viel und in den letzten Jahren zunehmend, in den letzten 20 Jahren, richtig viel Klaviermusik geschrieben.
Ja.
Und es ist eben auch ein richtig großes Klavierwerk entstanden. Ne?
Ja.
Von dem du, glaube ich, inzwischen,
Hälfte, Viertel, weiß ich nicht.
Ich weiß nicht genau, aber ja.
Ja, ich bin ja bescheiden. Ja. Drittel wird mir schon genügen.
Drittel, weil aufgeführt hast und ja.
Ja. Stefan, ich habe eine Frage, die mir, eine allgemeine Frage, aber ich möchte gerne deine Meinung dazu haben. Wahrscheinlich hat man dich danach schon gefragt, aber schau, man geht mit eigentlich mit einem guten Gefühl in Ausstellungen von zeitgenössischer Kunst. Man diskutiert darüber, man sieht sie sich an. Sie ist uns vertraut. Mhm. Ja? Keiner hat Probleme mit abstrakten Bildern. Oder was heißt keiner hat Probleme? Aber es ist gesellschaftlich eine andere Sache, abstrakte Kunst zu sehen, als abstrakte Musik, neue Musik zu hören. Und ich habe eigentlich noch keine gültige Antwort darauf, woran das liegen könnte. Warum hat es die neue Musik so ungleich schwerer als die zeitgenössische Kunst?
Das ist eine lange Geschichte, ne?
Aber deine Meinung interessiert mich dazu.
Also der Bruch ist ja schon vor über 100 Jahren passiert. Mhm. Der Bruch ist vor über 100 Jahren passiert, nachdem die ersten Komponisten radikal die Tonalität aufgegeben haben. Bis zum heutigen Tage ist die Schreckensvorstellung aller Musikhörer, ist das etwa Zwölftonmusik, was sie schreiben, als wäre Zwölftonmusik das Modernste vom Modernen. Ich mache dann immer darauf aufmerksam, dass Zwölftonmusik die Musik unserer Urgroßväter ist und in keiner Weise moderne Musik ist. Aber es ist natürlich richtig, das ist der Punkt, wo das Publikum sich von der zeitgenössischen Musikproduktion abgekoppelt hat.
Richtig.
Von einem Teil. Es hat ja immer Komponisten gegeben, die einen anderen Weg gegangen sind. Mhm. Die prominentesten Beispiele oder sogar auch eine Generation später Bartok, Strawinsky, die ihr Publikum nicht verloren haben. Oft wird mir gesagt, die Leute könnten die Dissonanzen nicht ertragen.
Aber das stimmt ja nicht.
Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube tatsächlich, was die Leute schwer vertragen können in neuer Musik, ist die Abwesenheit aller Parameter, die einen Wiedererkennungswert ermöglichen. Mhm. Sehr viele neue Musik, also gerade die der in der Zeit nach dem Krieg in Deutschland, hat sich ja dadurch definiert, dass vor allem Dinge verweigert werden mussten. Also es musste erstmal eine Harmonik verweigert werden. Es musste eine Melodie in kleinen Intervallen, womöglich gar metrisch gegliedert, die dann auch noch nachsingbar wäre, musste verweigert werden. Es musste ein durchlaufender Rhythmus, ein durchlaufendes Metrum. All die Dinge mussten vermieden werden. Und das hat, glaube ich, der neuen Musik den Rest gegeben. Denn die Komponisten, die das nicht getan haben, da gibt es ja prominente Beispiele, also zum Beispiel Schostakowitsch, Benjamin Britten, die werden ja vom Publikum durchaus akzeptiert. Und in den Ländern, in Russland zum Beispiel, ist überhaupt nicht diese Angst vor der neuen Musik.
Naja, weiß ich nicht.
Aber zumindest nicht von ihrer eigenen, glaube ich, ne?
Ich weiß es nicht. Also Schostakowitsch ist safe.
Der ist Klassik, ja.
Ja, der gehört dazu. Und man sagt eigentlich so, wir gehen bis Schostakowitsch und alles darüber, na mal gucken. Also ich habe schon, auch Gespräche geführt, wo man sagt, naja, 3 Stunden Gubaidulina zu ihrem Geburtstag, im 80. Geburtstag war das, glaube ich, schon ein bisschen schwierig. Ja? Also unser Publikum macht das zwar mit, weil sie, ja, aber die Akzeptanz ist, du kannst nicht Schostakowitsch mit dem danach vergleichen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei Schostakowitsch aufhört. Aber, sie haben auch diese Phasen des totalen Dekonstruktivismus, hat es ja nicht gegeben in Russland.
Nee, genau.
Ja?
Und mit dem sind wir hier ja überfüttert worden, wirklich.
Ne? Ja, die 60er halt.
Die 60er, das hat aber nachgewirkt bis heute. Das ist ja nicht vorbei. Ne? Also diese Musik gibt es ja durchaus immer noch tatsächlich. Es ist auch die Musik, die zum Beispiel vom öffentlichen rechtlichen Rundfunk gefördert wird. Siehe Witten, Donaueschingen, der WDR, das Eklat-Festival in Berlin, Nee, Eklat ist in Stuttgart oder in Berlin?
Nee, aber Märzmusik ist Berlin und ja gut, Donaueschingen ist, sagen wir mal, das berühmteste.
Richtig, dabei, ja. Hier in Witten in Nordrhein-Westfalen. Das sind ja die Orte, wo diese Art Musik, diese dekonstruktivistische Musik, immer noch den Ton angibt und für die maßgebliche Avantgarde gehalten wird. Das ist ein bisschen obsolet inzwischen geworden. Das hat sich alles, finde ich,
Es gibt eine neue Avantgarde.
Etwas überlebt. Und meine Erfahrung ist eigentlich die, wenn das, also man hat natürlich immer erstmal diese Abwehrhaltung gegen die neue Musik, die ist vorhanden. Wenn man aber die, sagen wir mal, Menschen, die so weit geübte Musikhörer sind, dass sie bis Bartok, Schostakowitsch, Strawinsky bereit sind zu folgen, wenn man mit denen spricht und ihnen erklärt, was, also wenn ich denen meine Musik nahebringe, was ich sagen will, was sie hören können, wie ich denke, dann normalerweise gehen die, enden die Blockaden dann und die Leute öffnen sich und lassen sich drauf ein.
Das stimmt. Erklärungen helfen. Ja. Das ist ja auch bei der Kunst so, bei der bildenden Kunst. Ich frage mich aber, nehmen wir mal ein abstraktes Bild. Wer fällt mir ein? Cy Twombly, Pollock, der späte Mondrian eigentlich noch dazu. Der ist ja ästhetisch. Ja gut, lassen wir Mondrian weg. Bleiben wir bei Cy Twombly. Cy Twombly schafft Kunstwerke, wo man erstmal sagen würde, das soll Kunst sein, ne? Das ist ja oft der Spruch so. Oder bei Beuys ist es, was war das noch? Ist es Müller, kann es weg?
Ist Kunst oder kann es weg?
Ja, genau so. Beuys, ja, selbstverständlich. Trotzdem empfinde ich das durch meine Beobachtungen, die Gespräche und durch mein Erleben in der Kunstszene, empfinde ich eine größere, viel größere Akzeptanz dafür, als, und jetzt sprechen wir von den Urgroßvätern, als von Schönberg oder Wozzeck jetzt oder was auch immer. Ja. Und zum Beispiel, indem wir mal Ullmann-Sonaten, das ist ja nun wirklich, das ist ja 30er, 40er Jahre. Und selbst die werden ja kaum gespielt.
Also meiner Ansicht nach ist die Erklärung dafür eine physiologische.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Augen kann man zumachen. Und dann sieht man das nicht, was man nicht sehen will. Aber die Ohren nicht. Ich kann mir die Ohren ganz fest zumachen und ich höre immer noch was.
Aber man geht in ein Museum guckt sich Cy Twombly an. Man macht die Augen nicht zu.
Man guckt es sich an, aber ich könnte es, wenn es wollte. Und Kunst, also meine Erfahrung ist, die Dinge, die über die Augen gehen, die gehen nicht so unmittelbar physiologisch in den Körper wie Musik. Musik geht einfach zu unmittelbar physiologisch in den Körper. Musik kann ja auch wehtun. Und Lärm kann wehtun. Das kann grelle Farben tun nicht weh. Ich kann natürlich ein knallrot angestrichenes Haus angucken und sagen, oh Gott, aber das tut mir nicht physisch weh. Aber Musik oder wenn es Lärm ist, kann...
Das ist sehr interessant. Lärm kann wehtun, das stimmt.
Richtig. Und Musik kann natürlich sehr stark bruitistische Elemente haben und wehtun. Und natürlich tun auch Frequenzen von hohen dissonanten Tönen oder von wahnsinnig lauten, tiefen Tönen, die können mir einfach physiologisch wehtun. Man ist einfach dem Schall unglaublich physisch viel direkter ausgesetzt als den optischen Eindrücken. Und meiner Ansicht nach ist das einer der Hauptgründe dafür. Das ist auch das Tolle an der Musik, dass sie damit Dinge möglich macht, die andere Kunst eben nicht kann, ne? Dass sie eben auch natürlich im Positiven so weit und unmittelbar nach innen geht.
Ja, sie geht ja direkt ins limbische System, heißt in unser Gefühlszentrum, und sie muss nicht dekodiert werden. Wir müssen sie nicht, das heißt, wir können sie gar nicht im Kopf zusammensetzen.
Nee, genau.
Ich
bin mir fast sicher, dass das der Grund ist. Diese physische Unmittelbarkeit, der man sich nicht entziehen kann in der Musik.
Aber ich kann jetzt nicht locker lassen. Schau mal, Du kennst den Leitsatz, du weißt, was Gestaltpsychologie ist. Mhm. Und du kennst den Spruch von Christian von Ehrenfels, eine Melodie ist mehr als die Summe ihrer Teile. Also wir hören eine Melodie und wir dekodieren sie nicht, sondern wir empfinden es als Melodie. Wir denken nicht, da ist eine Quarte und eine Terz und dann geht es kleinschrittig weiter. Das ist vielleicht beim Auswendiglernen von irgendeinem Text, aber wir hören nicht so. Wohingegen wir Elemente bei einem Bild sehr wohl erstmal lokalisieren und irgendwie einordnen müssen.
Vermute, was ist ja. da?
Wenn wir sagen, die Melodie ist mehr als die Summe ihrer Teile, dann würde ich weitergehen und sagen, wir brauchen diese Ganzheit.
Und die Musik besteht ja nicht nur aus Melodie, ne? Die besteht dazu aus den vertikalen Zusammenklängen, aus den Harmonien.
Das kommt dazu. Ich dachte jetzt an die horizontale Ganzheit.
Ja.
Die brauchen wir also irgendwie. Wir brauchen die Geschlossenheit. Wenn jetzt noch
also, ob das Vertikale ein Bedürfnis danach, ja.
Genau. Genau. Und das wurde uns also ich denke jetzt zum Beispiel an die Soldaten von Zimmermann oder auch Requiem für einen toten Dichter, junge Dichter, Entschuldigung. Wenn ich das höre, höre ich auch wieder eine Ganzheit, obwohl ich keine Melodie wahrnehme.
Ja, das ist verrückt.
Warum geht sie ins Blut?
Ja.
Und warum schon einfache Klavierstücke von Schönberg muss man erstmal dekodieren, sage ich jetzt mal. Ja. Warum ist das so?
Das habe ich keine letztliche Antwort auf. Bernd Arnold Zimmermann ist ein Phänomen in der Hinsicht, finde ich. Weil der tatsächlich, das ist einer von denen, die wirklich unmittelbar funktionieren, obwohl sie all die traditionellen Parameter nicht bedienen.
Genau. Ja. Genau.
Aber es ist der Einzige, von dem ich das sagen könnte, muss ich sagen.
Ja, ja.
Also ich finde es zum Beispiel mit allem Vorbehalt, bei allem Respekt und aller Vorsicht, finde es bei Nono, bei Boulez, bei all denen finde ich es nicht der Fall. Aber bei Bernd Arnold Zimmermann ja, aber eigentlich nur bei ihm.
Genau, ich weiß.
Ja.
Das ist unser Säulenheiliger hier, Helmut, mein Mann, kannte ihn ja persönlich.
Ja, das hat er erzählt mal, ja.
Stefan, das fand ich jetzt sehr, sehr bereichernd und sehr inspirierend. Wir müssen zum Ende kommen, so langsam. Ich frage dich doch nach deinem...
Wir können doch auch zwei Teile machen. Es gibt noch so viel zu erzählen.
wir machen ein Volume 2 von einem Podcast. Nichts, ich freue mich einfach. Ich freue mich darüber, dass du so unabhängig und so hermetisch weiterarbeiten kannst, als ob nichts wäre, wie du es gesagt hast. Ich bin auch nach dem Schock des zweiten Lockdowns, der hat mich wirklich getroffen. Den ersten, da hatte ich noch so einen Spirit. Auch unser Klavierkonzert wurde ja abgesagt und verschoben. Das hat wehgetan, weil ich einfach schon so drauf programmiert war. Ja, wirklich, ich muss spielen. Und dann wurde das abgesagt. Das war schrecklich. Aber das habe ich irgendwie neu geordnet. Und der zweite Lockdown hat mir die Sprache verschlagen. Und dann kam so ein Turnaround und alles war wieder gut. Und ich war im Arbeitsfluss und konnte mich verabschieden von der Welt da draußen. Und ich habe immer wieder an dich gedacht. Auch natürlich, weil ich deine Musik auf dem Flügel habe und immer wieder raushole, neben Mendelssohn. Mendelssohn und Heuke sind meine beiden Götter im Moment. Und immer denke ich, wenn ich jetzt Komponistin werde, würde ich überhaupt nicht dran denken, dass es aufgeführt wird. Es würde keine Rolle spielen. Aber ist das so? Kannst du schreiben mit der gleichen Intensität und der gleichen Werbe und der gleichen Hingegebenheit an einem Stück, von dem du weißt, dass es vermutlich niemals aufgeführt wird, wie an einem Stück, was ein Auftragswert ist, also ein bestimmtes Datum, du weißt, wer spielen wird und wo. Ist es eine andere Energie?
Nein, für mich nicht. Tatsächlich nie gewesen. Die ersten Jahre, Jahrzehnte wurde ja gar nichts aufgeführt. Mhm. Also bis ich 30 war, hatte ich ja überhaupt so gut wie keine eigenen Konzerte. Mhm. Das ist nicht der Fall. Was ich sehr schön finde, ist, wenn ich Stücke für Pianisten, Geiger, Sänger schreibe, die ich kenne. Das macht viel Spaß, einfach weil ich dann weiß und ich höre dann schon, wie werden die das machen. Das ist sehr schön. Aber ich habe also, das ist einfach ein kleiner Ausblick und schön jetzt zum Schluss zu erzählen, für mein Alter, wenn ich meine Rente kriege in 5 Jahren, mir vorgenommen, eine Opern-Tetralogie über Josef und seine Brüder zu schreiben, nach dem Roman von Thomas Mann. Also 4 Opern, 4 abendfüllende Opern, große Opern, deren Aufführung mehr als unwahrscheinlich ist, höchst unwahrscheinlich, und ich einfach nur für mich schreiben werde, weil ich eben finde, es muss geschrieben werden. Und ich weiß, dass ich das genauso gut können und machen werde, wie wenn ein Auftrag dafür gäbe. Also die Energie ist der Spirit, das Energielevel ist gleich. Ganz gleich. Auch nicht mehr und nicht weniger.
Du hast einen inneren Auftrag.
Ja, kann man so sagen. Ja, vielleicht.
Das ist eigentlich so das letzte Level der Künstlerschaft. Stefan.
Hatte ich Glück. Ich hatte immer so das Gefühl, dass ich diesen inneren Auftrag habe, ohne dass ich den als junger Mann schon hätte definieren können. Mhm. Aber das Gefühl, das machen zu müssen, das hatte ich ja immer. Vielleicht schon als Kind, deswegen jetzt 10-Jährige ja behauptet habe, ich werde Komponist. Aber das war irgendwie immer in mir tatsächlich. Mhm. Auch oft gegen besseres Wissen, weil ich habe ja als junger Mann gar nicht die Karriere oder gegen äußeren Anschein gar nicht die Karriere gemacht, die die meisten Jungen eigentlich machen. Man macht ja normalerweise seine Karriere viel früher, als das bei mir der Fall ist. Bei mir kam das ja alles wahnsinnig spät.
Bei Bruckner auch.
Ja, ja.
Ist okay.
Ja, aber es ist bei Komponisten eher nicht die Regel. Komponisten sind ja oft sehr früh schon sehr weit. Ne?
Naja, die Wassermänner, Schubert, Mozart, Mendelssohn, an die denke ich jetzt, ja, genau. Die waren wirklich früh. Ja. Da muss Saint-Saëns übrigens. Ja. Aber sag mal, woran arbeitest du gerade?
Ja, wie gesagt, also ich habe gestern eine Klavierfantasie fertig geschrieben, die du schon in der Hand hast. Ja. Opus 116. Und jetzt mache ich tatsächlich mal Pause bis zum Beginn des Jahres.
Und dann kommt das Violinkonzert.
Und dann kommt das Violinkonzert. Genau.
Für diese Pause wünsche ich dir Muße und Zeit, neue Ideen zu entwickeln, neue Kraft zu entwickeln. Aber das ist ja bei dir ein stetiger Energiefluss. Ich bin sehr dankbar, dass es so ist und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst.
Ja, war mir ein Vergnügen.
Und dann
hat Spaß gemacht.
Geht's weiter. Alles Liebe, Stefan.
Alles Gute,
Anna. Ciao.
Ciao.